DW Menschen und Märkte.
Gefängnis für die Schleckers? Vorsätzlicher Bankrott, Beihilfe zum Bankrott, Insolvenzverschleppung, Untreue. Heute verkündete das Landgericht Stuttgart, wer wie viel Schuld an der Pleite der Drogeriemarktkette hatte. Von wegen Marlboro Man und große Freiheit, das gab es noch nie. Tabakkonzerne schalten Werbung gegen sich selbst. Und die Pleite in der zweiten Halbzeit. Trotz guter Finanzlage lassen Aktionäre von Borussia Dortmund auf der Hauptversammlung die Köpfe hängen. Das sind unsere Themen in der Wirtschaft. Mein Name ist Insa Wrede. Anton Schlecker hat in nur 37 Jahren ein Drogerieimperium mit mehr als 14.000 Filialen geschaffen. Davon ist seit 2012 nichts mehr übrig. Aber stimmt das? Ist wirklich nichts mehr übrig nach der Insolvenz seines Unternehmens? Das war die Frage, die seit 9 Monaten vor dem Landgericht Stuttgart diskutiert wird. Es geht darum, ob Anton Schlecker frühzeitig etwa 25 Millionen Euro beiseite geschafft hat und ob seine Ehefrau, seine beiden Kinder und 2 Wirtschaftsprüfer sich wegen Beihilfe, Insolvenzverschleppung oder Untreue schuldig gemacht haben. Heute wurde das Urteil gesprochen. Aber bevor wir dazu kommen, ein Rückblick auf die Schlecker-Pleite im Jahr 2012 von Jürgen Klotz.
Der Anfang vom Ende begann am 20. Januar 2012. Das Unternehmen Schlecker kündigte an, Insolvenz anzumelden. Kerstin K. aus Oldenburg hatte zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre bei Schlecker gearbeitet. An diesen Tag, als sie von der Pleite ihrer Firma im Radio hörte, erinnert sie sich noch genau.
Ich bin nach Hause gefahren, ich habe Fernseher angemacht und dann kam der Schock hoch 10. Ich saß hier heulend auf dem Sofa.
Offenbar kam die Insolvenz für das Unternehmen auch überraschend, denn kaum ein Mitarbeiter erfuhr damals direkt von seinem Arbeitgeber, dass Schlecker vor dem Aus steht. Erzählt auch Tanja K. aus Hannover, die jahrelang bei Schlecker gearbeitet hat.
Ja, ich war allein im Laden an der Kasse. Dann kam eine Nachricht von meinem Sohn. Ich habe das gelesen, Schock gekriegt. Dann ungefähr in 20 Minuten haben Kundenfragen gestellt. Die haben im Radio gehört. Und kurz vor Feierabend kam endlich Nachricht vom Verkaufsbüro, kam ein Fax.
3 Tage später wird die Pleite zur Gewissheit. Schlecker meldet beim Ulmer Amtsgericht Insolvenz an. Ursprünglich noch mit der Absicht, eine geplante Insolvenz durchzuführen. Schlecker liefert einen Vorschlag zur Sanierung gleich mit, möchte den Großteil der Filialen retten. Eine Woche später informiert Maike Schlecker, die Tochter des Firmengründers, die Öffentlichkeit über die aktuelle Situation. Dabei fällt der legendäre Satz:
Es ist nichts mehr da. Wir haben die Insolvenz der Schlecker EK angemeldet. Das bedeutet, mein Vater haftet mit seinem ganzen Vermögen. Das bedeutet die private Insolvenz von meinem Vater. Nochmal klar, ich will mich hier nicht beschweren und wir werden auch zurechtkommen. Aber es ist kein signifikantes Vermögen mehr da, das dem Unternehmen hätte helfen können.
Im Rückblick hat die Insolvenz von Schlecker einen langen Vorlauf. Mitarbeiterinnen erinnern sich, dass es schon ab 2009 Lieferschwierigkeiten gab.
Ja, Lieferengpässe wurde dann gesagt. Ne? Im Prinzip hieß es bei uns dann nur noch Lücken füllen, aber die Lücken wurden halt immer größer.
In diesen Jahren wurde bei Schlecker möglicherweise ein entscheidender Fehler gemacht. Er bezieht sich auf die berüchtigten Filialbesuche von Anton und Christa Schlecker. Hier wurde den Chefs offenbar eine Scheinwelt vorgegaukelt.
Diese Gerüchte sind definitiv wahr. Das hat man sich vorzustellen, wenn zu viel Ware da war. Wenn der Warenbestand nicht stimmte, ist man hingefahren, hat absortiert, hat aufgeräumt, umgelagert, eingelagert in andere Filialen. Und wenn die dann weg waren, dann wurde es alles wieder zurückgeschickt.
Im Zuge der Insolvenz wird schnell deutlich, dass der Plan der Schlecker-Kinder, den Ruf des Unternehmens wieder aufzupolieren, scheitert. Ende Februar 2012 wird bekannt, dass Schlecker ein radikaler Schnitt droht. Von 5.400 Filialen sollen 2.400 geschlossen werden. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz.
Wir haben seit 2006 eine Verlustsituation, zuletzt in einem 3-stelligen Millionen-Euro-Bereich. Und wir haben keine andere Möglichkeit, um uns massivst und schnell von den verlustreichen Filialen zu trennen.
Ende März 2012 wird das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Hoffnungen sind groß, dass es für Schlecker eine Zukunft gibt. Doch am Veto der FDP scheitert eine Auffanggesellschaft für die Mitarbeiter. Die Schlecker-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Christel Hofmann ist fassungslos.
Ich habe kein Verständnis mehr für das Verhalten von der Politik. Es gibt Rettungsschirme, es wird Ehrensold bezahlt und für 24.000 Frauenarbeitsplätze ist kein Geld da.
Anfang Juni 2012 dann das endgültige Aus für Schlecker. Trotz zahlreicher Interessenten findet der Insolvenzverwalter keinen Investor. Am 27. Juni 2012 wird Schlecker Geschichte. Bundesweit werden an diesem Tag die letzten Filialen geschlossen. Der Abverkauf und das letzte Türe abschließen, kein leichter Moment für viele Mitarbeiterinnen.
Die Kunden haben sich benommen wie die letzten. Es waren Kunden da, die wir noch nie vorher gesehen haben.
Es stand ganze Zeit Schlange im Laden. Die Kunden haben alles gekauft, alles, was passt in die Taschen. Das war richtig schlimm.
Jürgen Klotz über den Anfang vom Ende der Drogeriemarktkette Schlecker. Seit wann hat Anton Schlecker von der bevorstehenden Insolvenz gewusst und hatte sich vorher darum bemüht, auch noch danach in Saus und Braus weiterleben zu können? Die Antwort auf diese Frage ist nicht nur für das Gericht, sondern auch für die zuletzt rund 25.000 Mitarbeiter interessant. Während es den Schleckers an nichts mangelte, waren die Angestellten relativ schlecht bezahlt. Mitbestimmung gab es auch nicht und sie litten unter Schikanen, so der Vorwurf der Gewerkschaften. Die meisten der Angestellten kannten den Inhaber des Firmenimperiums nur von dem Foto, das in den Hinterzimmern der Läden hing. Vielleicht haben einige ihn auch persönlich getroffen, ohne es zu wissen, denn er besuchte seine Filialen regelmäßig inkognito als Testkäufer. Die Öffentlichkeit konnte Anton Schlecker und seine Familie vor Gericht nicht mehr meiden. Über den Ausgang des Prozesses in Stuttgart berichtet Knut Bauer.
Beim Urteilsspruch ging ein Raunen durch den überfüllten Saal im Stuttgarter Landgericht. 2 Jahre auf Bewährung für Anton Schlecker wegen vorsätzlichen Bankrotts, dazu eine Geldstrafe von 54.000 Euro. Das ist nach Ansicht vieler Prozessbeobachter zu wenig.
Das ist meines Erachtens absolut verbrecherisch und geht überhaupt nicht, wenn alle so verfahren würden, ihre Lieferanten hängen lassen würden mit dem Geld. Und die Mitarbeiter, die müssen ja die Kosten des Gesamten tragen. Ne? In dieser Größenordnung ist das ja einmalig in Deutschland.
Auch Katja Deuser ist enttäuscht. Sie ist eine der wenigen Schleckerfrauen, die zur Urteilsverkündung gegen ihren früheren Chef nach Stuttgart gekommen ist.
Wir haben uns viel mehr gewünscht, weil er der Hauptverantwortliche für dieses Unternehmen war jahrelang. Und er hat in der Krise nicht reagiert. Wäre seine soziale Verantwortung gewesen. 25.000 Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren. Und mal einige von ihnen sind bis heute noch arbeitslos.
Anton Schlecker selbst zeigt beim Urteil keinerlei Regung. Der 73-Jährige hat sich des vorsätzlichen Bankrotts schuldig gemacht. Daran lässt die große Wirtschaftsstrafkammer keinen Zweifel. Schlecker musste wissen, dass die Firma am Ende war, sagte der vorsitzende Richter wörtlich. Anders als die Staatsanwälte gehen die Richter allerdings von einem späteren Zeitpunkt aus, ab dem Schlecker die Pleite vorhersehen musste. Die Anklage sagt, es wäre Ende 2010 gewesen. Das Gericht legt sich nun auf Februar 2011 fest. Das Ganze verringert also den Zeitraum bis zur Schlecker-Insolvenz Anfang 2012, bei der 25.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verloren haben. Und dadurch verringert sich auch die Höhe des Betrags auf 3,6 Millionen Euro, die Anton Schlecker vor den Gläubigern in Sicherheit gebracht hat. Für Bernhard Franke, den Fachbeauftragten für Handel bei der Gewerkschaft Verdi, stellt das Urteil nun erstmal einen Schlusspunkt dar unter den Nachwehen der Schlecker-Pleite.
Es war, glaube ich, schon sehr wichtig für die politische Hygiene, dass ein solcher Insolvenzfall juristisch aufgearbeitet worden ist. Was bestraft worden ist, ist eben die Hinterziehung von Vermögen, weil dadurch ja die Gläubiger, und da gehören ganz wesentlich die Beschäftigten mit dazu, ihre Ansprüche nicht realisieren können. Und das war das Strafbare und das ist bestraft worden.
Bei den mitangeklagten Schleckerkindern Lars und Maike dagegen folgt das Gericht weitgehend den Forderungen der Staatsanwaltschaft und verhängt Haftstrafen von jeweils knapp 3 Jahren. Johannes Friedrich, Sprecher des Stuttgarter Landgerichts.
Anton Schlecker hat einen Gesamtschaden von ca. 3,6 Millionen Euro verursacht, während Maike und Lars Schlecker allein von die Untreuetat 6,1 Millionen Euro den Gläubiger entzogen hat. Daher auch das unterschiedliche Strafmaß.
Gegen dieses Urteil kann nun Revision eingelegt werden. Bis es rechtskräftig ist, bleiben die Schlecker-Kinder auf freiem Fuß.
Anton Schlecker ist nochmal davongekommen, seine Kinder nicht. Das war ein Beitrag von Knut Bauer. Ebenfalls in den Blick der Öffentlichkeit rückt seit letztem Sonntag ein ungewöhnliches Gerichtsurteil aus den USA. Dabei ist es bereits 2006 gefällt worden. Es geht um die Tabakindustrie. Große Zigarettenkonzerne wurden damals dazu verurteilt, Werbung zu schalten. Oder vielleicht sollte man in diesem Fall eher von Anti-Werbung sprechen, denn von Coolness, Freiheit, Männlichkeit oder Abenteuerlust ist diesmal keine Spur zu sehen, so Jan Bösche.
Werbung der Tabakindustrie ist zurück im Fernsehen, aber nicht so, wie sich das die Hersteller vielleicht gewünscht haben. Das, was hier gezeigt wird, bezahlen sie nicht freiwillig. Das machen die Hersteller gleich am Anfang der Werbespots deutlich.
A federal court has ordered Altria, R.J. Reynolds Tobacco, Laura Lard and Philip Morris USA to make this statement about the health effects of smoking.
Eine monotone Stimme liest vor, ein Bundesgericht habe angeordnet, dass die Tabakkonzerne über die Gesundheitsfolgen des Rauchens informieren müssen. Das Urteil stammt aus dem Jahr 2006. Die Richterin schrieb, die Tabakkonzerne hätten die amerikanische Öffentlichkeit belogen und getäuscht, welche Folgen Rauchen haben könne. Die Strafe? Eine Werbekampagne gegen das Rauchen. Anzeigen in großen Zeitungen und Fernsehspots in den großen Networks insgesamt ein Jahr lang.
Smoking kills on average.
Rauchen tötet im Durchschnitt 1200 Amerikaner am Tag. Jedes Jahr sterben mehr Menschen an Rauchen als an Mord, AIDS, Selbstmord, Drogen, Autounfällen und Alkohol zusammen.
Car crashes and alcohol combined.
Die Spots und Anzeigen sind einfach gestaltet. Schwarzer Text auf weißem Grund. Über die Texte ist jahrelang gerungen worden. Das Gesundheitsministerium verlangte, dass die Tabakindustrie eingesteht, dass sie die Amerikaner getäuscht habe. Die Industrie wehrte sich dagegen, sprach von einer Demütigung. Ein Berufungsgericht entschied schließlich, die Spots sollten sachlich sein. So erklärt die Stimme jetzt nüchtern, dass die Tabakkonzerne Zigaretten absichtlich so entwickelten, dass sie abhängig machen. Mary Revelas von der amerikanischen Krebsgesellschaft sagte bei NBC über die Kampagne. Das ist wirklich ein Wendepunkt. Die Industrie bekennt zum ersten Mal wirklich Farbe über die Gesundheitsfolgen des Rauchens. Wir hoffen, das hilft Leuten und rettet Leben. Andere Kritiker der Tabakindustrie sind mit der Kampagne überhaupt nicht zufrieden. Robin Covell zum Beispiel, seine Truth Initiative richtet sich vor allem an Jugendliche. Er kritisierte, die Industrie habe den Start der Kampagne lange herausgezögert, während sich die Medienlandschaft grundlegend geändert hat. Die Kampagne setzt auf Zeitungen und große Fernsehsender, Medien, die junge Leute kaum noch konsumieren. Für Covell eine vertane Chance. Amerikanische Fernsehzuschauer und Internetnutzer bekommen schon länger Werbung gegen das Rauchen zu sehen. Dazu gehört eine Kampagne der Bundesbehörde CDC. Raucher sprechen hier über die lebensgefährlichen Folgen. Terry zum Beispiel, sie litt an Kehlkopfkrebs und starb mit 53.
When small children or little children ask me, why do I talk like that? I say, because I used to smoke cigarettes.
Wenn sie kleine Kinder fragten, warum sie so spreche, antwortete sie, weil ich Zigaretten geraucht habe. Ihre Videos werden online millionenfach angeklickt. Kritiker sagen, der Kampf gegen das Rauchen gehe weiter. Sie werfen den Konzernen vor, mit neuen Produkten und falschen Versprechen weiterhin auf Kundenfang zu gehen. Die Unternehmen versprechen dagegen Besserung. Altria zum Beispiel teilte mit, man wolle offen über die Gesundheitsfolgen des Rauchens informieren.
Jan Bösche über die Werbung gegen die eigenen Produkte. Das spektakuläre Bundesliga-Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 fand zwar schon am Samstag statt, ist für Fußball-Deutschland aber heute noch ein großes Thema. Das sogenannte Ruhr-Derby war oft schon Anlass für ganz große Emotionen. Es gilt als der Derby-Klassiker schlechthin. Doch die 137. Auflage wird definitiv in die Geschichte eingehen. Denn obwohl die Schalker in der Dortmunder Arena zur Halbzeit schon aussichtslos mit 0:4 zurücklagen, schaffen sie in einem packenden Spiel noch ein 4:4. Sportlich läuft es beim BVB derzeit also nicht wirklich gut, wirtschaftlich hingegen schon. Deutschlands einziger börsennotierter Verein lud heute zur Hauptversammlung. Gute Finanzen gleich Grund zur Freude? Das gilt nicht für diese Aktionäre. Aus Dortmund Jörg Marksteiner.
Müsste man die Lage beim börsennotierten Unternehmen Borussia Dortmund mit einem Sprichwort beschreiben, dann passt das hier vielleicht aktuell am besten. Geld allein macht nicht glücklich. Denn finanziell geht es dem BVB blendend. Ohne Schulden, mit 400 Millionen Euro Umsatzrekord und dickem Festgeldkonto. Trotzdem ist die Stimmung bei vielen Aktionären eher...
Ach, bescheiden. Ganz bescheiden. Keine Ahnung, was passiert ist, wie das so weit kommen musste.
Im Moment ist irgendwo der Wurm drin.
Ich würde sagen, noch nicht ganz hoffnungslos. Wir haben ja noch reichlich Spiele.
Tatsächlich lassen sich Fans und Anleger bei den BVB-Aktionärstreffen nur schwer unterscheiden. Viele kommen in schwarz-gelben Schals oder sogar Trikots. Für viele ist das Investment weniger Altersvorsorge als vielmehr so etwas wie Herzensangelegenheit.
Man hat die Aktien nicht, um Gewinne zu machen oder um irgendwelche Sachen, Erträge zu erzielen, sondern das ist mehr so eine Art Fangeschichte, wie man sich ein Trikot kauft.
Da wiegt ein verschenkter Derby-Sieg gegen Schalke im Zweifel eben schwerer als gute Vorsteuer-Quartalsergebnisse. Das weiß auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und er wählte entsprechend seinen Ton.
Wenn die Schalker Freunde aus ihrem Rausch morgen oder übermorgen dann vielleicht auch erwachen, dann werden sie sehen, dass sie genauso gut einen Punkt dafür gekriegt haben wie wir. Das befriedigt nicht und mir muss auch keiner erzählen, wie scheiße sich das angefühlt hat.
Für ihn und fürs Management von Borussia Dortmund gab es freundlichen Applaus von den Aktionären. BVB-Boss Watzke warnte auch davor, die Lage jetzt zu dramatisieren. Zwar habe auch er den außergewöhnlich schnellen Absturz nicht erwartet, mit 10 sieglosen Spielen, dem Ausscheiden aus der finanziell extrem lukrativen Champions League und dem Abrutschen in der Bundesliga-Tabelle.
Es muss Gründe haben, es müssen auch Fehler gemacht worden sein.
Und natürlich weiß er, dass bei einem börsennotierten Fußballclub sportlicher und wirtschaftlicher Erfolg sowie Aktienkurs eng zusammenhängen. Auch deshalb ist die öffentliche Zielvorgabe für den Leiter seiner Aus- und Fortbildung, spricht Trainer Peter Bosch, ziemlich deutlich.
Ziel ist die direkte Qualifikation zur Champions League. Und das müssen auch alle wissen. Und das ist auch genau die Erwartung, die ich an euch alle stelle. Nicht mehr und nicht weniger, aber das aber auch ohne Wenn und Aber.
Tabellenstand hin oder her, der BVB sei weiterhin die klare Nummer 2 in Deutschland nach den Bayern, sagte Watzke. Und das auch wirtschaftlich. Der Club, der 2005 noch kurz vor der Pleite stand, werde in Kürze 100 Millionen Euro allein durch Sponsoring einnehmen. Und auch die Scouting-Abteilung soll ausgebaut werden, denn in der Vergangenheit war es immer wieder gelungen, junge Spieler zu entdecken und später mit Gewinn weiterzuverkaufen. Wie beim Rekordtransfer von Dembélé, der für 15 Millionen Euro kam und für rund 150 Millionen Euro nach Barcelona verkauft wurde. Allerdings werde es immer schwerer, als mittelständisches 800-Mitarbeiter-Unternehmen gegen die finanziell erheblich stärkeren Teams, vor allem aus England, mitzuhalten, warnte Watzke. Wichtiger als hohe Gewinne zu erzielen, sei es jetzt, die Marktposition zu stärken. Und daran würde BVB-Chef Watzke, Krise hin oder her, möglichst noch eine ganze Weile mitwirken.
Ich bin aktuell so auf Kampfmodus gestellt und habe so viel Spaß auch an dieser Herausforderung der nächsten Jahre wieder. Da werden sich einige noch deutlich wundern.
Kampfeslust beim BVB. Mit diesem Beitrag von Jörg Marksteiner sind wir am Ende der Sendung. Gianni Di Biase in der Technik und Insa Wrede am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.